In diesem Podcast reden wir über Themen, für die die Nachrichten manchmal zu wenig Zeit haben. Mit Leuten, die viel zu erzählen haben von ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen in der Welt. Wir schauen den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD über die Schulter und nehmen euch mit auf die Reise. Dabei fragen wir auch, was wir hier in Deutschland von anderen lernen können. Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs Ohr im Weltspiegel-Podcast. Ich bin Joanna Jeschke. Geht's euch eigentlich auch so? Ich habe das Gefühl, wenn ich unterwegs bin, sehe ich immer mehr Autos, die ein E-Kennzeichen haben. Und tatsächlich ist es so, die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos sogar verdreifacht. Und das ist auch gut so, denn wenn wir den Klimawandel bremsen wollen, dann müssen wir dringend mehr CO2 einsparen. Ein Knackpunkt sind allerdings die wiederaufladbaren Batterien. Um die zu produzieren, braucht man große Mengen Lithium. Schon jetzt ist Lithium einer der begehrtesten Rohstoffe der Welt. Das weiße Gold wird es auch genannt. Die Nachfrage wird in den nächsten Jahren immer mehr zunehmen. Denn keine Batterie, egal ob im Laptop, im E-Bike oder im E-Auto, kommt ohne Lithium aus. Aber wie nachhaltig ist der Abbau von Lithium? Und was passiert mit den alten Batterien? Darüber sprechen wir gleich. Zuerst schauen wir nach Südamerika, denn dort lagern 60% aller Lithiumvorkommen, die größten weltweit, im Lithiumdreieck zwischen Argentinien, Chile und Bolivien. Mein Kollege, der ARD-Korrespondent Matthias Ebert, der war kürzlich erst in Bolivien. Matthias, ich habe da Bilder von riesigen Salzwüsten im Kopf, unter denen da diese Lithiumschätze schlummern. Nimm uns doch mal mit, wo genau warst du und wie sieht's da aus?
Wir waren am Salzsee von Uyuni. Das ist der größte Salzsee mit den größten Lithiumreserven der Welt. Und wenn man da hinkommt, ist das wie in so eine lebensfremde Umgebung zu gelangen. Also man fährt stundenlang über Wüstenstraßen, nichts als trockene Steppe und ansonsten wirklich völlige Weite und ganz, ganz wenige Tiere, die aber wunderschön. Flamingos in kleinen Lagunen. Wir haben kleine Füchse gesehen. Und natürlich, klar, die bekannten Tiere der Anden, die Lamas, die Alpakas und die Vicuñas mit ihrem ganz, ganz weichen Fell. Also wirklich eine wunderbare Gegend, sehr touristisch auch und eine Gegend, in die man sich verlieben kann, die aber irgendwie einen dann doch abstößt, irgendwie doch, weil sie so lebensfremd ist, so trocken, weil man auf fast 4000 Metern ist und Kopfschmerzen bekommen könnte. Also wirklich eine sehr bizarre Gegend.
Unter diesem Salzsee von Uyuni ist ja eine dieser großen Lithiumreserven. Was hast du da in Sachen Lithium wahrgenommen? Also wie sieht man das oder wie sieht's da aus?
Wenn man über den Salzsee fährt, sieht man erstmal nichts außer diesen unglaublichen Salzkristallen, die vom Wind komplett freigefegt wurden, die kristallweiß total rein wirken. Dieser Salzsee ist ja riesengroß, man fährt mit einem Jeep darüber und nur ganz am Rande gibt es ein kleines Pilotprojekt der Bolivianer, wo sie eben an einem nicht touristischen Teil dieses Lithium schon mal probehalber abbauen, wo es große Becken gefüllt mit Wasser gibt, bestimmt 10 bis 20 aktuell dürften es sein in diesem Pilotprojekt. Und dort verdunstet sozusagen diese Salzlake, die sie von unten aus 40, 50 Metern hochpumpen. Und wird dort zu Lithiumcarbonat verarbeitet. Alles aber noch in einem Anfangsstadium, in einem Pilotstadium. Die Bolivianer eben wollen erst noch den großen Lithiumabbau vorantreiben. Aktuell testen sie ein bisschen. Deswegen nimmt der Besucher, der Tourist vor Ort aktuell noch gar nichts von dem Lithiumabbau wahr.
In Bolivien ist die Förderung von Lithium ja nicht unumstritten. Warum? Wer will da was?
Also in Bolivien haben erstmal alle Menschen Angst um ihr Wasser. Aber noch wissen sie nicht, welche Auswirkungen der industrialisierte Abbau in der Zukunft wirklich bringen wird. Was sie aber aktuell umtreibt, wo ja Bolivien erst noch einen Abnehmer für sein Lithium und einen strategischen Partner sucht, das ist die Frage des Geldes. Die Anwohner wollen mitmischen und wollen ein Wörtchen mitreden. Und uns hat dazu ein Bürgermeister, der Bürgermeister der Gemeinde Rio Grande, Panfilo Huaylas, Folgendes gesagt.
Necesitamos que tenga su propia normativa regulatoria, pero enfocándose en el impacto directo ambiental y socialmente hablando que causa el proyecto, que es la comunidad de Río Grande y el municipio de Colchaca.
Er hat uns gesagt, dass Sie, Anwohner, vor Ort an den Profiten beteiligt werden müssen. Denn Sie seien ja diejenigen, die auch dann die Industrialisierung des Lithiums spüren würden. Und gerade auch was die Umweltfolgen betrifft, sei seine Gemeinde Rio Grande eben beteiligt und würde alles spüren, was dort an Auswirkungen zu sehen ist.
ist ja total verständlich, finde ich. Jetzt gibt es diesen Run aufs Lithium. Das ist ja noch gar nicht klar, wer da überhaupt diesen Lithiumschatz heben darf, wer da Lithium fördern darf. Das hat ja schon Züge eines richtigen Wirtschaftskrimis. Wer sind da die großen Player? Wer will und wer darf?
Also alle haben, soweit ich das sehe, ein Interesse daran, in Bolivien der strategische Partner zu sein, den man dort derzeit sucht. Und es könnten die Chinesen sein, es könnte Tesla sein oder eine andere US-Firma oder eben die Deutschen. Die hatten schon einen Fuß in der Tür, 2018 einen Vertrag mit Bolivien, eine Firma aus Baden-Württemberg mit dem Wirtschaftsministerium. Doch der wurde in einem riesigen Chaos, politischen Chaos, in einer Protestwelle, die sich gegen die Deutschen richtete, annulliert 2019. Und dann gab es politisch hin und her eine Übergangsregierung. Kurzum, heutzutage sucht Bolivien einen strategischen Partner, sucht denjenigen, der in dem Land selbst auch eine Batterieproduktion mit aufbaut, damit die Bolivianer nicht wie vor Jahrhunderten in der Kolonialzeit nur ihre Rohstoffe Richtung Norden exportieren, Richtung Europa oder in die Welt. Nein, sie wollen mitmischen, sie wollen mit ihrem Lithiumschatz auch wirtschaftlich und industriell einen höheren Status erlangen und mehr Produktion in ihrem eigenen Land ermöglichen. Und das ist gerade eine ganz entscheidende Frage, wo hinter den Kulissen sich ganz viele bewerben. Der Wirtschaftskrimi ist noch nicht zu Ende. Und ich glaube, in den kommenden Monaten dürfte es da dann auch eine Entscheidung geben.
Ihr habt ja für eure Reportage nicht nur in Bolivien gedreht, sondern auch in Chile. Wir hören mal kurz rein in deine Reportage.
Nur wenige Kilometer entfernt wird schon seit 25 Jahren Lithium abgebaut. Die chilenische Firma SQM ist weltweit die Nummer 2 der Lithiumproduzenten. Sie pumpt die Salzlake aus bis zu 40 Metern Tiefe hoch. Diese verdunstet in riesigen Becken über Monate, bis eine lithiumhaltige Schlacke übrig bleibt. Der gesamte Prozess ist wasserintensiv. Ausgerechnet in einer der trockensten Gegenden der Welt.
Auf Satellitenaufnahmen der vergangenen 20 Jahre erkennen wir, dass der Boden Feuchtigkeit verloren hat. Gleichzeitig heizt er sich auf und die Vegetation geht zurück. Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Ausbreitung der Lithiumförderung.
Eine fatale Entwicklung in diesem sensiblen Ökosystem.
Wir haben da jetzt gerade die Biologin gehört. Das klingt ja, als wäre die Lage in Chile noch dramatischer als in Bolivien.
In Chile ist die Lage definitiv anders, denn dort hat man schon vor Jahrzehnten begonnen, die Rohstoffe in den trockensten Gebieten dieser Andenplateaus abzubauen. Die Chilenen haben mit der Atacama-Wüste die trockenste Wüste der Welt. Und dort merken eben die Menschen schon jetzt, dass Wassermangel auftritt, dass Flüsse immer weniger Wasser tragen, dass manche komplett austrocknen und haben eben so immer weniger Möglichkeiten, ihre Landwirtschaft dort zu betreiben. Und das ist ein Problem für viele. Viele sind schon abgewandert aus diesen trockenen Gegenden in die großen Städte und haben aufgegeben. Das heißt, es ist ein Problem für die Menschen. Sie spüren das, auch wenn die Lithiumkonzerne sagen, nein, am Wassermangel sind wir selbst nicht schuld.
Und Chile ist ja sowieso eins der wenigen Länder, wo Wasserrechte fast zu 100% in Privatbesitz sind. Das sorgt wahrscheinlich auch eher so für Unmut, oder?
Definitiv, denn einer der größten Produzenten in Chile, die Firma SQM, wurde in der Zeit der Pinochet-Diktatur gegründet und hat damals eben auch wirklich weitgehende Wasserrechte erworben. Das heißt, wenn man in Chile zum Beispiel ein Grundstück besitzt, heißt das nicht, dass man das Wasser darunter besitzt. Das heißt, man braucht extra Wasserrechte dafür. Und die haben eben diese großen Minenkonzerne, die Kupferkonzerne sowieso. Chile ist sehr, sehr groß im Kupferabbau, aber eben auch die Lithiumkonzerne. Und sie machen eben Gebrauch von diesen Rechten. Und die Menschen sagen eben, das klaut uns das Wasser, das lässt unseren Grundwasserspiegel sinken. Und auch die Biologen sind davon überzeugt, dass das eine Auswirkung hat auf die lokalen Gemeinden. Die Lithiumproduzenten sagen, sie seien nicht schuld an diesen Veränderungen. Das seien lediglich Klimaextreme oder Klimaveränderungen.
Ich habe immer das Gefühl, wir hier in Europa oder in Deutschland, wir schreiben uns jetzt auf die Fahne, wir wollen ökologischer leben. Wir wollen unseren CO2-Fußabdruck verringern. Wir setzen auf E-Mobilität, um unsere Klimaziele zu erreichen. Dafür nehmen wir aber in Kauf, dass die Umwelt anderswo aus der Welt völlig aus dem Gleichgewicht gerät, wie jetzt beispielsweise in Chile, was du uns gerade geschildert hast. Was sagen denn die Menschen vor Ort dazu?
Ja, viele Leute vor Ort sind frustriert, weil sie sehen eben, dass seit Jahrzehnten in Chile nicht nur Lithium, auch Kupfer abgebaut wird. Das Ganze ist wasserintensiv und lediglich die Wissenschaftler und eben NGOs helfen ihnen vor Ort, sich zu wehren gegen diese großen Konzerne. Die Biologin, mit der wir gesprochen haben, sagt eben ganz klar, Europa und die gesamte Welt will Elektromobilität, will saubere Mobilität haben, aber das hat einen Preis im Süden der Erde, wo eben in Chile Wassermangel herrscht und wo eben, ja, man spürt, dass die Gier nach Lithium negative Konsequenzen hat. Die Biologin sagt ganz klar, warum sollen denn die Deutschen pro Familie 2 Elektroautos haben, warum 3 Laptops? Muss nicht dort auch ein Umdenken stattfinden im Konsum bei uns? Im Norden, ja, des Globus müssen nicht wir auch gucken, dass wir nachhaltiger konsumieren, das heißt weniger konsumieren, damit eben im Süden der Erde weniger Schäden in den Ökosystemen entstehen und eben diese sensible Andenregion nicht weiter leidet als bislang schon.
Vielen Dank an den ARD-Korrespondenten Matthias Ebert. Wir haben es gerade gehört, viele Menschen in Südamerika finden es alles andere als gut, wenn wir uns hier in Europa Klimaziele setzen, auf E-Mobilität setzen, ohne daran zu denken, was das dann für den Rest der Welt bedeutet und ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass wir die Natur bei ihnen beschädigen und so vielleicht die Klimakrise am anderen Ende der Welt noch verstärken. Und in Sachen Lithium dürfte sich die Lage sogar noch verschärfen, denn der Run auf den Rohstoff geht gerade erst los. Experten rechnen damit, dass wir in Europa bis 2030 fast 20 Mal so viel Lithium benötigen wie aktuell. Aber was wäre denn, wenn wir den für die Autobatterien so wichtigen Rohstoff auch hier in Deutschland fördern könnten? Denn, das habe ich bei der Recherche zu diesem Thema gelernt, auch bei uns gibt's Lithium. Und zwar im Oberrheingraben. Ganz tief unten im Thermalwasser. Und das wird momentan sogar schon genutzt zur Strom- und Wärmeerzeugung. Dieses Wasser will der Ingenieur Horst Kreuter aus Karlsruhe nutzen und so Lithium bei uns in Deutschland gewinnen. Herr Kreuter, wie sind Sie denn darauf gekommen, gerade im Oberrheingraben nach Lithium zu suchen?
Ich komme aus dem Bereich der Geothermie. Ich habe mich in den letzten 20 Jahren mit der Nutzung der Erdwärme beschäftigt. Die Idee des Lithiums kam durch einen Kollegen in Australien, der eine Untersuchung dazu angestellt hat und auf die Lokation des Oberrheingrabens gekommen ist. Er hat mich angesprochen und wir haben uns zusammengetan und 2 Monate nach unserem ersten Kennenlernen die Vulkan, die Gesellschaft, die das Lithium fördern wird, gegründet.
Und wie funktioniert jetzt die Lithiumförderung? Also wie ist Ihr Plan?
Was wir tun ist, wir haben eine ganz normale Erdwärmeproduktionsanlage. Das bedeutet, wir haben eine Produktionsbohrung, eine Injektionsbohrung, die in Tiefen zwischen 2000 und 4000 Meter tief gehen. Dort gibt es ein Reservoir, das wird Bunsenstein genannt, und dort fließt das Thermalwasser, das wir dann fördern. Und danach wird das abgekühlte Thermalwasser durch einen Filter geleitet, das dem Thermalwasser das Lithium entzieht.
Jetzt findet das alles viele tausende Meter unter der Erde statt. Ist es denn genauso wasserintensiv wie das, was uns der Kollege eben geschildert hat aus Südamerika?
Nein, das Thermalwasser enthält das Lithium. Wir brauchen kein zusätzliches Wasser, um Lithium zu entziehen. Wir filtern es einfach aus dem Wasser heraus. Was an anderen Stellen passiert, zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Südamerika, ist sehr wasserintensiv, weil dieses Wasser verdunstet. Wir leiten das Wasser wieder in das Reservoir im Untergrund zurück.
Was sind denn die Vorteile aus Ihrer Sicht?
Die Vorteile sind vielschichtig. Einerseits ist es so, dass wir keinen großen Tagebau haben. Unsere Fläche, die wir brauchen, ist sehr begrenzt, ungefähr die Größe eines Fußballfeldes. Auf dieser Fläche kommt dann sowohl die Geothermieanlage als auch die direkte Lithium-Extraktionsanlage. Der weitere Vorteil außer der Größe ist natürlich, dass wir das Lithium CO2-frei produzieren können. Denn die Energie, die wir für diesen Gewinnungsprozess brauchen, kommt aus der Temperatur der Erdwärme. Also der Strom und die Wärme, die wir zur Verfügung haben, wird für die Lithiumgewinnung genutzt, da Erdwärme eine erneuerbare Energie ist, können wir auch die Lithiumgewinnung CO2-frei darstellen.
Jetzt klingelt bei mir immer so ein bisschen was, wenn ich Geothermie höre, habe ich die Schlagzeilen noch aus Staufen, wo halt nach so Bohrungen dann tatsächlich Häuser gerissen sind und zwar dramatisch. Das habe ich im Kopf. Gibt es da nicht auch die Gefahr von solchen Nachteilen oder Nebenwirkungen?
Wenn Sie Staufen ansprechen, Staufen ist kein Beispiel, das sozusagen zu unserer Technologie eine Verbindung hat. Die Bohrungen waren 140 Meter tief. Das sind Kleinstbohrungen mit Kleinbohrgeräten, die sehr oberflächennah zu einem Problem geführt haben. Wie ich gerade berichtet habe, bohren wir über 2000 Meter tief, sodass die Probleme, die in Staufen aufgetreten sind, bei uns nicht auftreten können.
Wie viel Lithium steckt denn eigentlich in diesen tiefen Gewässern des Oberrheingrabens?
Wir haben hier im Durchschnitt 180 Milligramm pro Liter Lithium im Thermalwasser. Was wir aber dazu noch brauchen, ist eine Durchlässigkeit im Untergrund. Wir brauchen also sehr viel Wasser, das in dem Reservoir im Buntsandstein gespeichert ist. Deswegen ist der Oberrheingraben herausragend. Es ist also nicht allein der Gehalt an Lithium, sondern auch die große Menge an lithiumreichem Thermalwasser, was im Untergrund vorhanden ist.
Können Sie das vielleicht noch mal umrechnen, diese Menge? Wie viele E-Autos können denn daraus entstehen?
Wir planen bis ins Jahr 2025 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid, das ist die Lithiumverbindung, die für Autobatterien gebraucht wird, herzustellen. Diese Menge reicht für 1 Million Elektromobile pro Jahr.
Und wie lange könnte man das fördern? Also wäre das irgendwann auch mal erschöpft?
Wir gehen davon aus, dass wenn wir dieses lithiumfreie Thermalwasser abgekühlt wieder in den Untergrund zurückleiten, dass dieses abgekühlte Wasser dann wieder tief in die Erdkruste versinkt und dort aus den Graniten, das sind Tiefengesteine, die unterhalb unseres Reservoirs anstehen, wieder neues Lithium herauslöst, sodass wir glauben, dass wir über sehr lange Zeit dieses Lithium gewinnen können.
Kann man das konkret machen? Wie lange?
Im geologischen Zeitraum denken wir meistens in 1000 oder Millionen Jahre. Also ich glaube, in dem Zeitraum, in dem Lithium in Batterien eine Rolle spielt, wird das Lithium im Oberrheingraben zur Verfügung stehen.
Irgendwie scheint ja nur Vorteile zu haben. Man kann es fast gar nicht glauben, dass es keine großen Nachteile haben soll. Weil letztendlich kein hoher Wasserverbrauch, das liegt bei uns vor der Haustür, es bildet sich sogar nach.
Es scheint so zu sein, aber gerade die Kombination aus der Erdwärme mit der Lithiumgewinnung macht es zu etwas ganz Besonderem. Dadurch, dass wir durch den Verkauf von Strom und Wärme auch die Bohrungen finanziert haben, können wir das Lithium ungefähr zu 50% des Preises produzieren, der auf dem Weltmarkt im Moment gang und gäbe ist. Im Moment wird das Lithium aus Südamerika, Australien und China bezogen und nicht aus Europa. Deswegen ist es für die Lieferkette und für die Industrie in Europa sehr wichtig, dass wir hier Ressourcen in Europa nutzen. Und hier ist der Oberrheingraben die größte Ressource in Europa.
Könnten wir also unseren europäischen Bedarf mit den Ressourcen decken?
Den deutschen Bedarf könnten wir aus der Ressource im Oberrheingraben decken. Der Bedarf in Europa ist natürlich wesentlich größer. Ich schätze, dass wir dauerhaft 25% des Bedarfs in Europa decken können.
Und jetzt fragt man sich, warum sind wir denn nicht schon vorher drauf gekommen, wenn das doch auch bei uns vor der Haustür vorhanden ist als Rohstoff?
Es war den Wissenschaftlern schon seit langen Jahren bekannt, dass es Lithium im Untergrund gibt, aber es gab noch keinen Markt für Lithium. Erst mit der Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterien war die Nachfrage so groß, dass eine wirtschaftliche Produktion von Lithium im Oberrheingraben möglich ist.
Vielen Dank an den Ingenieur Horst Kreuter. Selbst wenn wir in Deutschland, also vor unserer Haustür, Lithium fördern können und damit die Umwelt im globalen Süden schonen, bleibt eine große Frage. Wie nachhaltig ist eigentlich unser Wunsch nach mehr E-Mobilität, wenn wir davon ausgehen, dass die wieder aufladbaren Batterien nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben? Expertinnen und Experten rechnen damit, dass sie nach ungefähr 6 bis 10 Jahren anfangen zu schwächeln und dann ausgetauscht werden müssen. Und dann? Ja, daran denken gerade viele Forscherinnen und Gründer herum. Recycling ist natürlich ein Weg. Oder man gibt den alten Akkus vorher noch ein zweites Leben. Das haben sich zumindest die Jungs vom Startup Voltfang aus Aachen gedacht. Sie bauen aus den ausgemusterten Batterien Speicher für Solarstrom. David Uzanji ist einer der Gründer des Startups. David, wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Das war recht zufällig. Wir sind seit 6 Jahren befreundet, alle 3 Gründer, und haben dann vor 3 Jahren entschieden, dass wir einen Camper kaufen. Und dann einfach, damit man damit rumfährt, in Urlaub oder sonst wohin. Und dann wird sehr schnell klar, dass der Camper immer der Mittelpunkt des Geschehens war. Und dann hat jeder seine Handys aufgeladen oder die Musik kam daher. Und dann war halt schnell die Camper-Batterie leer. Und deswegen dachten wir uns, okay, wir packen eine Solaranlage aufs Dach und haben uns überlegt, wie können wir diese Solarenergie speichern? Weil die Camper-Batterie einfach nicht genug Energie hatte. Und daraufhin sind wir sehr schnell auf Elektroautobatterien gekommen und haben uns gefragt, okay, was passiert eigentlich mit den Elektroautobatterien, wenn die nach dem First Life im Auto, was passiert danach mit denen? Und da waren wir schockiert, dass wir gesehen haben, dass es keine flächendeckenden Kapazitäten für das Recycling gibt und die derzeit einfach nicht verwertet werden oder auch sogar verbrannt werden. Und dementsprechend wollten wir selber mal dran anpacken und haben gesagt, bevor wir jetzt lamentieren, versuchen wir es selber mal. Und haben dann die ersten Batterien genommen, eingebunden und gesehen, okay, man kann damit einfach einen Heimspeicher aufbauen.
Es ist ja eine verrückte Geschichte, klingt erstmal nach so ein bisschen Roadtrip-Romantik. 3 Freunde aus dem Studium kommen irgendwie auf eine Idee und die ist auch noch nachhaltig. Aber was genau ist eure Idee? Wie funktioniert das?
Also wir nehmen die Elektroautobatterien nach dem First Life, wie du schon meintest, nach 6 bis 8 Jahren, testen die und packen die dann in unseren Speicher. Und dieser Voltfang-Heimspeicher dient dann dazu, dass man beispielsweise, wenn man eine Solaranlage auf dem Eigenheim oder auf dem Kleingewerbe hat, kann man diese Energie, die beispielsweise über den Tag hin produziert wird, kann man speichern für abends. Also ein simples Beispiel ist einfach, wenn man beispielsweise mittags auf der Arbeit ist und dann wird sehr, sehr viel Energie produziert, speichert der Voltfang diese Energie und dann kann man abends diese Energie einfach weiterverwenden. Beispielsweise den Fernseher, zum Kochen oder für das Elektroauto.
Ich kann abends auch die Waschmaschine anmachen, wenn die Sonne nicht mehr scheint, ganz, ganz plump gesagt.
Genau. Und da ist das schön, dass man einfach dann die ganze Zeit eigentlich seinen eigens produzierten Strom verwenden kann. Und das ist so das, was wir auch vermitteln wollen. Einfach so eine Autarkie. Das ist, dass man so selber der Herr seines Hauses ist.
Ihr habt einen Prototypen gebaut, den kann man bei euch schon vorbestellen. Für wen sind denn diese Stromspeicher gedacht?
Wir haben da 2 Kundengruppen. Zunächst einmal die Eigenheimbesitzerinnen, die eine Solaranlage auf dem Dach haben und diese mittags produzierten Strom dann abends weiterverwenden können, beispielsweise fürs Fernsehen oder für die Waschmaschine. Die andere Kundengruppe sind kleinere Gewerbe, wie beispielsweise eine Bäckerei, die morgens hohe Lastspitzen hat. Das bedeutet einfach beispielsweise, man kommt rein, man schaltet jede Maschine an und dann wird sehr, sehr viel Strom auf einmal verwendet. Und unser Batteriespeicher kann sozusagen diesen Strom vorhalten als Pufferspeicher. Das heißt, morgens wird sehr, sehr viel Strom verbraucht und ein Teil diesen Stroms wird einfach durch unseren Batteriespeicher verwendet.
Also das, was ihr in Anführungszeichen jetzt Kleinen macht, ist ja eigentlich auch ein Problem, was wir in Deutschland haben, wenn es darum geht, Energie, die tagsüber produziert wird, überhaupt zu speichern, wo wir sowieso, Stichwort Energiewende, irgendwie uns noch eine Lösung überlegen müssen, wie das funktioniert, dass Wind- und Solarenergie auch dann gespeichert wird, wenn mal kein Wind ist und wenn mal nicht die Sonne scheint, ne?
Auf jeden Fall. Also die Energiewende stellt uns noch vor riesigen Herausforderungen, weil einfach diese fluktuierenden Energieerzeugungsmittel, wie beispielsweise du erwähnt hast, die Solarenergie, die Windenergie, nicht auf Bedarf produziert werden kann. Dafür sind eigentlich fossile Kraftwerke da, um einfach das Netz zu stabilisieren, damit einfach immer beispielsweise die Erzeugung gleich dem Verbrauch ist. Und wenn die jetzt wegfallen, werden wir sehr viele Probleme haben, einfach dieses Bindeglied zu haben, dieses Zwischenstück. Das heißt, wir benötigen extrem viele Stromspeicher. Das können große Stromspeicher sein, wie Stauseen, die dann aufgepumpt werden und dann später abgelassen werden. Oder auch mittelfristig oder auch kurzfristige Stromspeicher, wie unsere Lithium-Ionen-Batterien, die wir in Zukunft miteinander vernetzen wollen und dann damit auch größere erneuerbare Energiequellen speichern und dann jederzeit verfügbar machen. Weil auch einfach die Elektromobilität sehr, sehr viel Energie in der Zukunft benötigt. Und das müssen wir einfach managen. Und dafür brauchen wir unbedingt Speichersysteme.
E-Mobilität ist ja irgendwie das große Ding und der große Hype. Wie grün ist das denn für dich?
E-Mobilität, wir sind alle große E-Mobilitätsfans. Das schon mal vorweg. Aber wie es gerade passiert, ist es noch nicht nachhaltig. Weil beispielsweise die Produktion, die Neuproduktion von Batterien gefördert wird. Und das bringt halt jedes Unternehmen dazu, okay, ich produziere einfach immer neu. Ich verwende nicht weiter oder ich recycle nicht direkt alles. Weil es gibt auch bestimmte Recyclingquoten, die halt auch nicht bei 100% liegen. Und dementsprechend ist es derzeit einfach noch nicht nachhaltig genug, weil die Elektrofahrzeuge derzeit auch nicht komplett nur von erneuerbaren Energien geladen werden. Das sind so ein paar Punkte, die die Elektromobilität noch nicht so nachhaltig gestalten. Aber beispielsweise wir wollen dagegen wirken, weil wir sagen, nach dem Gebrauch im ersten Leben des Elektrofahrzeuges kann man diese Batterie, weil die einfach enorm viele Ressourcen beinhaltet und auch sehr, sehr viel Energie hat, kann man die einfach verwenden und in einen Second-Life-Kreislauf bringen. Das verlängert einfach nur die Dauer, bis man das recyceln kann. Weil derzeit ist einfach Recycling noch nicht wirtschaftlich und auch nicht flächendeckend verfügbar. Und deswegen sehen wir uns selber als Überbrückungstechnologie, damit wir sozusagen die nächsten 10 Jahre diese Batterien, die halt noch sehr viel Energie haben, als stationären Speicher weiterverwenden. Und nach dem Gebrauch werden wir die dann dem Recycler geben. Und bis dahin hoffen wir, dass es dann wirtschaftlich ist und flächendeckend.
Ich merke, das Thema Nachhaltigkeit ist dir auch ein wichtiges, ne?
Also wir drei haben hier an der RWTH studiert und hatten dann auch die Überlegung, okay, was machen wir jetzt später? Wo wollen wir arbeiten? Und also es war von Anfang an recht klar, dass wir einen Purpose haben wollen in der Arbeit. Und unsere Generation, uns allen ist die Nachhaltigkeit extrem wichtig, weil wir werden diejenigen sein, die später dafür zahlen werden, wenn wir jetzt nicht nachhaltig sind. Und es ist einfach auch schön zu wissen, dass man, wenn man ein Produkt hat, die wirklich von A bis Z immer weiterverwenden kann und nicht einfach wegschmeißt und was Neues kauft. Also uns ist Nachhaltigkeit extrem wichtig.
Und seid ihr noch ab und zu in eurem Campervan unterwegs? Wohin geht die nächste Tour?
Derzeit, in der letzten Zeit war es eher nicht der Fall, aber hoffentlich bald wieder. Da haben wir sehr viel mit einem Unternehmen zu tun, aber hoffentlich fahren wir bald mal wieder in die Eifel. Das sind manchmal die Touren. Dann fahren wir in die Eifel ein bisschen wandern.
Sehr schön. Herzlichen Dank an David Uzanji vom Startup Voltfang aus Aachen. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine der weiteren Folgen. Und reagiert doch gerne mal auf Instagram oder auf Twitter oder schreibt uns eine gute alte Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Joanna Jeschke.